Herzlich willkommen zur Business Liga, dem Podcast für digitale Transformation und Change Management mit Ralf Werner und Volker Rau, wieder mal aus den Sprecherkabinen aus Essen und Köln. Und heute begrüßen wir dich, lieber Zuhörer, zu Spieltag 31 mit unserem Gast Volker Grun, Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender von Adesso sowie, also in einer Doppelfunktion, Professor für praktische Informatik an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Duisburg-Essen. Und dem Thema, Achtung, zuhören, New School of IT, Ambidextrie und Cloud-Nativität. Volker, von unserer Seite nochmal ein herzliches Willkommen. Großartig, dass du hier aufschlägst bei uns in der Business-Liga. Und sag doch mal ein bisschen was zu dir selber, zu deinen Funktionen, zu den zwei oder zu der Doppelrolle. Leg mal los.
Ja, erstmal danke, dass ich hier sein kann. Bin ganz gespannt und freue mich drauf. Volker Grun ist der Name, hast du schon gesagt. Dortmunder Informatiker, auch ansonsten Dortmunder in vielerlei Hinsicht. Und mit den zwei Funktionen, also meine allererste Funktion ist ja mal die, ich bin Hochschullehrer an der Uni Duisburg-Essen. Da gibt es jetzt eine neue Informatik, das ist jetzt auch eine große Informatik. Damit rücken wir auch mal auf die Informatik-Landkarte in Deutschland. Und zum Zweiten, und das ist eben auch eine Herzensangelegenheit, bin ich mit Adesso verbandelt und da Vorsitzender des Aufsichtsrats. Das sind die beiden wesentlichen Funktionen. Also gibt mir Kleinigkeiten drumherum, das ist aber im Verhältnis zu den beiden Dingen nicht so bedeutend.
Ja, hallo Volker, auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen in der Business Liga. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und freue mich total, dass du heute hier an Spieltag 31 aufläufst. Und auflaufen ist ja unser Thema am Anfang immer, da kommst du auch nicht drumherum, uns zu erzählen, wenn du dein eigener Coach wärst, auf welcher Position würdest du dich denn selber aufstellen?
Oha, bei so einem Fußballspiel. Ich mache das mal vielleicht eher im Ausschlussverfahren. Also angesichts meiner technischen Fertigkeiten sollte ich, glaube ich, nicht im Sturm spielen. Angesichts meiner technischen Fertigkeiten sollte ich auch vielleicht besser nicht im eigenen Strafraum rumtouren. Und angesichts von Engagement und Laufbereitschaft wäre ich dann vielleicht Box-to-Box ein Sechser oder ein Achter, sowas in der Art.
Ja, okay. Die hatten wir schon das ein oder andere Mal. Kannst du vielleicht auch gleich nochmal im Rahmen deiner Vita darauf eingehen, warum vielleicht Sechser oder Achter? Und das sind ja die Spielmacher oder die, die das Spiel gerne vor sich haben. Und
oder den Ball einfach nur transportieren. Ich wollte nicht die Spielmacher-Metapher da anziehen. Also kein Zehner, ja. Also ja, okay. Bleiben wir beim Sechser.
Ja, okay, alles klar. Also die Holding Six, ne?
Ja, die Holding Six, genau.
Ja, okay, also muss ich mal dem Uli Hoeneß weitergeben, obwohl er darf ja nichts mehr machen. Volker, Holding Six. Ich finde deine Vita ja nach wie vor faszinierend und das soll jetzt keine Lobhudelei sein, sondern einfach jeder von uns, ob Volker oder ich, wir haben ja einen Job und wenn ich das richtig verstanden habe, hast du aber mindestens zwei Jobs, nämlich den eines Hochschulprofessors und den eines heute Aufsichtsratsvorsitzenden. Aber vielleicht gehen wir mal ein paar Jahre zurück. Du hast das ganze Unternehmen ja auch gegründet. Und vielleicht kannst du uns und unsere Zuhörer mal mitnehmen auf den Weg, wie das dazu kam, beide Rollen zu haben, aber auch, was war so der Treiber, eine Firma zu gründen und wie hat sich das Ganze eigentlich entwickelt?
Ich habe das leichtsinnige Manöver eingegangen nach der Promotion, das war also kurz nach Einführung des Farbfernsehens, mal außerhalb der Uni zu arbeiten. Da war ich nämlich 5 Jahre im damals Faber-Kontext tätig, also kennt ihr heute keiner mehr, heißt heute alles E.ON. Und damals war das Faber und aufgrund von Launen verschiedener Naturen kam ich da irgendwie relativ schnell in verantwortliche Tätigkeiten. Also ich war dann irgendwie auch mal für die Softwareentwicklung für Faeber Immobilien zuständig im Rahmen einer eigenen Tochter. Zuständig heißt in dem Sinne nicht nur technisch zuständig, sondern irgendwann rutschte ich da auch in so eine Geschäftsführung rein, was übrigens völliger Blödsinn war. Ja, also ich war Wissenschaftler und Technik interessiert und einmal war ich Geschäftsführer. Da kann man gar nicht verstehen, warum so ein Unternehmen das macht. Glaube ich, wird heute auch nicht mehr passieren. Aber der Unfall passierte und dann war ich auf einmal in diesem Faeber-Kontext drin und musste mich mit Menschen, die sich eigentlich für Softwareentwicklung gar nicht interessiert haben, darüber austauschen und die stellten mir dann Fragen, was denn das Äquivalent zu einer Kilowattstunde Strom in Software ist. Habe ich mir Mühe gegeben, das zu erklären und am Ende aber gelernt, das hat gar keinen interessiert, das war Smalltalk, weil die haben es immer wieder gefragt. Also, es kann auch sein, dass ich schlecht erzählt habe, aber ich glaube, es war einfach kein wahres Interesse dahinter und habe dann da gemerkt, wie ich jetzt mein Arbeitsleben verbringe in einem Kontext, wo das, was ich wirklich gerne tue und damals auch dachte, ich könnte das, nämlich mich um Softwareentwicklung zu kümmern, gar keine Rolle spielt. Und kam zu dem Ergebnis, nö, will ich nicht. Dann dachte ich aber, was hat dir bisher Spaß gemacht in deinem Berufsleben? Zähl mal Berufsleben, die Promotionszeit dazu, wissenschaftlicher Mitarbeiter an Uni fand ich super und hab gedacht, doch, machst du akademisch weiter. Und das ist aber dann nicht einfach, ja. Also so aus dem Kontext, wo du arbeitest und regelmäßig da sein musst und auch keine Zeit hast, Papiere zu schreiben, dann wieder an das Akademische zurück, ist nicht trivial. Da habe ich ganz viel Glück gehabt. Also da gibt's ja immer die Möglichkeit, das ohne Habilitation zu tun. Damals gab's das so. Gibt's heute immer noch, aber damals war das noch ein bisschen ungewöhnlicher. Und dann hat das irgendwie geklappt und auf einmal war ich Hochschullehrer. Das war mein Traum, ja. Also das war die beste Entscheidung meines Lebens, obwohl das ökonomisch natürlich Irrsinn war, aber das war trotzdem eine tolle Entscheidung. Dann merkte ich aber auch, naja, so ganz alleine ist das jetzt auch ein bisschen wenig und habe das ja nicht alleine, sondern mit dem Kollegen, dem Rainer Rudolph, zusammengetan und habe gesagt, och, wenn damals schon die Febers gar nicht wussten, was man mit Informationstechnologie im weitesten Sinne anstellen kann, dann wissen das viele andere bestimmt auch nicht. Also auf unserer ersten Adesso-Marketing-Broschüre oder überhaupt Broschüre stand dann drauf, moderner Einsatz von Informationstechnologie, womit auch schon mal klar ist, dass von Marketing kein Schimmer verbreitet war. Aber das war so die Zeit. Wir reden über 1997. Da hätte man es auch ganz ohne Broschüre machen können. Ich glaube, dass da viele etwas größere Softwarehäuser, IT-Unternehmen kommen ja so in etwa aus der Ecke. Das ist jetzt nicht vergleichbar mit dem, was man heute an originellen Ideen haben muss, um ein Geschäft zu starten. Damals ging das einfach.
Und wie habt ihr da gestartet? Also wie groß wart ihr? Warst du alleine?
Ja.
Und
genau, da wollte ich ja noch drauf. Stimmt. Also ich war da ja nie was mit meinen zwei Jobs. Ja, die Geschichte wird immer so erzählt. Vielleicht befördere ich die auch. Aber eigentlich ist sie ja falsch. Also eigentlich stehe ich ja bei Adesso jetzt seit 27 Jahren so am Spielfeldrand rum und gebe halbschlaue Kommentare. Also ich war nie irgendwas. Ich war da nie Geschäftsführer, ich war da nie Vorstand, Empfangsdame, all das war ich überhaupt nie, sondern ich war immer nur dabei. Also der Rainer Rudolph, der hat damals die Geschäfte geführt und wir beide waren es ja dann auch. Und dann gab es einen, der die Geschäfte führte, was jetzt am Anfang überschaubar ist, wenn man alleine da arbeitet. Aber natürlich mussten wir Vertrieb machen, Kunden gewinnen und all das, was man so tun muss, damit es überhaupt ein Geschäft wird. Und da habe ich schon auch bei geholfen, ist ja gar keine Frage. Also die vertriebliche Seite, die an den Markt gerichtete Seite, das war schon immer eher die, der ich zuneigte, ja, also weniger jetzt so das Interne. Dass ich aber dann gelernt habe, auch mit viel Respekt zu betrachten. Aber war originär nicht meins, ist auch immer nicht. Und dann hat der Rainer die Geschäfte geführt und ich habe mich am Anfang darum gekümmert, dass das auch irgendjemand interessiert. Und dann ist das so vor sich hin gewachsen. Also und
weißt du noch,
ich will das jetzt
was
auch nicht bagatellisieren.
Weißt du noch euren ersten Kunden?
Unser erster Kunde, ich erzähle die Geschichte jetzt, ich weiß nicht, ob es langweilig ist. Ja, wir hatten dann, wir haben gesagt, jetzt gucken wir mal 6 Wochen lang, ob wir überhaupt einen Kunden kriegen. Und wir dachten ja, das wäre einfach. Und dann waren aber irgendwie auch schon schnell 5,5 Wochen rum und wenig Kundenaussicht. Dann haben wir gesagt, ja, vielleicht war 6 Wochen falsch, nehmen wir mal 8. Und dann haben wir in den letzten 2,5 dieser 8 Wochen erhebliches Glück gehabt, dass wir einen Kunden gewonnen haben. Das war damals die Fair Starter. Ein Kölner Softwareunternehmen, die eine Versicherungssoftware hatten. Und die brauchten Unterstützung bei der Umstellung ihres Partnersystems auf objektorientierte Konzepte und Programmiersprachen. Das war ja so die Zeit, wo das damals noch eine Rolle spielte. Und ich glaube, das war so ein persönlicher Match. Den Michael Kenfneuer, der damals da der Chef war, den kannte ich damals auch schon so ein bisschen. Und ich glaube, der fand uns ein bisschen irre. Aber der hat gedacht, och, ist nicht so ein hohes Risiko, mache ich das mal mit denen. Und da war es passiert.
Wahnsinn. Und wenn du auch nochmal für unsere Zuhörer, ihr habt zu zweit angefangen. Wo seid ihr jetzt? Vielleicht kannst du da mal so ein paar Etappen geben.
Ich fange mit dem Ende jetzt mal an. Jetzt sind wir so irgendwas zwischen 10 und 11.000 Leuten.
Wahnsinn.
Davon ganz überwiegender Anteil, ich schätze so ungefähr 8.000 in Deutschland. Und wir sind noch in 13 anderen Ländern vertreten, aber die meisten Länder spielen nicht die gleiche, also von der Durchdringung her nicht die gleiche Rolle. Also Schweiz ist noch ganz gut, Österreich ist noch ganz gut, in der Türkei sind ganz gut vertreten und dann wird das schon kleinteiliger, aber nichtsdestotrotz insgesamt sind es 14 Länder. Schwerpunkt ist aber ganz klar Deutschland und Dach mit einer breiten Technologieaufstellung. Also ja, so ist das heute und auf dem Weg dazwischen passierte manches Schöne und mancher Unsinn. Mancher Unsinn, beispielsweise sind wir börsennotiert. Weiß ich jetzt nicht, ob das so eine unglaublich schlaue Idee war. Ja, das ist damals so passiert, das war technisch auf ein börsennotiertes Unternehmen verschmolzen sind. Das war kleiner und in eher in einer wirtschaftlichen Bredouille, sodass die Börsennotierung erhalten blieb und ansonsten die alten Strukturen rausgeräumt wurden, die Adesso-Strukturen reingeräumt wurden. Da kam die Börsennotierung her, die ja damals eher, naja, Ärger gemacht ist, eine Spur zu viel gesagt, aber schon eine gewisse Lästigkeit entwickelt. Damals waren da 400 Leute, man musste den ganzen Kladderadatsch, der an so einer Notierung dranhängt, bedienen. Das war schon wirtschaftlich ärgerlich. Heute ist das natürlich ein bisschen mehr, was zu bedienen ist, aber es ist, wird viel mehr dilutiert, weil es eben durch einen größeren Apparat und auch durch eine größere ein größeres Geschäftsvolumen erledigt wird. Also heute ist nur so ein bisschen lästig manchmal. Viel Nutzen davon haben wir jetzt auch gar nicht. Ja, das ist passiert. Also so Sachen wie irgendwo mal außerhalb von Dortmund. Wir sind in Dortmund Unternehmen, die ersten Geschäftsstellen zu gründen. War sicherlich auch schwierig, erste Manager an Bord zu nehmen, die irgendwie nicht persönlich bekannt waren vorher. War irgendwie auch nochmal ein fehleranfälliger Schritt. Ja. Ja. All das, was so passiert, war sowas.
Und sag mal, wenn du sagst, ihr habt Firmen übernommen, auch von kleineren eben, das ist ja durchaus der Fall. Und wie war das da mit den Veränderungsprozessen, wenn du sagst, wir haben dann ich habe es eben so verstanden, den Adesso-Style oder die Prinzipien übernommen, habt ihr da so ein Vorgehensmodell und wie geht ihr mit diesen ganzen Veränderungen um? Da kommen ja dann immer zwei Parteien zueinander und man muss daraus ja dann eine machen.
Ja, das haben wir am Anfang viel zu pragmatisch, hört sich jetzt gar nicht so ganz richtig an. Hemdsärmelig, wir haben es zu hemdsärmelig gemacht. Weil wir dachten, auch wir kennen dann die Leute, nachdem man so ein paar Mal zum Abendessen und zur Verhandlung getroffen hat und wir wissen doch jetzt, wie das mit denen geht und wir haben doch auch unsere Vorstellung, wie so ein Plan für nach der Integration aussieht, irgendwie mal geäußert und ganz oft hat sich rausgestellt, ja, so ein paar Dinge waren geäußert und die anderen hatten auch ein paar geäußert und weil man gerade so sich selig in den Armen liegen wollte, hat man auf die Unterschiede in den Äußerungen gar nicht so genau gehört und musste die hinterher wegräumen. Von daher hat sich da über die Jahre hinweg und über die verschiedenen Integrationen mittlerweile tatsächlich sowas wie ein Prozess oder eine Methode entwickelt mit einem klaren Post-Merger-Integration-Plan, der explizit ist, da steht drin, wer welche Position kriegt, wo welche Shared-Service-Center anlanden, wie Zeiträume der Veränderung ausgestaltet sind. Das machen wir heute sicherlich viel, viel besser als beim ersten, zweiten, fünften Mal. Aber wenn wir es beim ersten, zweiten, fünften Mal nicht auch so ein bisschen falsch gemacht hätten, hätten wir heute nicht den Respekt vor Prozess und Methode, wie wir ihn haben. Hm. Damit will ich ja nicht sagen, man muss immer alle Fehler selbst machen, aber also gerade in dem Prozess, der jetzt mit geringer Frequenz durchgeführt wird und natürlich einer ist, der stark von Menschelei geprägt ist, glaube ich, kann man es auch nicht von Anfang an mit einem komplett fertigen, aus dem Lehrbuch übernommenen Prozess tun. Hm. Wir haben ein bisschen viel mühevoll gelernt, würde ich sagen.
Ja, ich kenne das, ich meine, so viel wie ihr jetzt, wie ich mir vorstelle, gewachsen seid, allein wenn ihr eine Organisation gewesen wärt, aber dann natürlich, wenn ihr mit anderen zusammengeht oder übernehmt, dann ist das ja auch klassische Beziehungsarbeit. Ne? Ich kenne das so aus meinem Job des Change Managements, die ganzen Werte, die dann da doch hinterstehen, hinter Begrifflichkeiten, die man erstmal so im Gespräch, das kann ich gut nachvollziehen, was du so sagst, nennt. Und gar nicht genau weiß, was eigentlich eventuell anderes da bei der anderen Seite dahinter steht. Oder wenn einfach, hatte ich bei auch einem Kunden, das eine war ein Softwareentwicklerhaus, agile Methoden waren sehr partnerschaftlich unterwegs und der übernehmende Part war wo so patriarchisch eher, ne, ich sag da lang und dann geben alle Vollgas, dass die sich gegenseitig natürlich recht schnell doof fanden, also eigentlich nur anders, aber natürlich, wie das so ist, dann schnell doof und falsch und sich gegenseitig das erklären wollten, war auch nicht das beste Beziehungsangebot und das hat richtig geknallt. Ich weiß gar nicht, ob es geklappt hat im Endeffekt. Aber das finde ich dann schon toll. Klar, ne, das passiert immer, das weiß man im Vorfeld nicht, auch wenn man sagt, man versteht sich so gut und muss das dann auf dem Weg so ausprobieren. Und wenn beide Seiten wollen, dann klappt das, ne? Und wenn nicht, dann nicht oder nur halb so gut, ne?
Also ich habe sowohl, wenn man tief oder breit integriert, also mehr vom Gleichen oder in der Wertschöpfungskette nochmal woanders hin, habe ich die Erfahrung gemacht, kann das wunderbar schiefgehen. Mein Lieblingsbeispiel ist, wir haben mal so ein Beratungshaus dazu genommen, jetzt nicht so Strategieberatung oder Managementberatung, aber mehr auf der Beraterseite, während wir damals stärker auf der Softwareentwicklungsseite waren. Und dann haben wir irgendwie festgestellt, nachdem das jetzt irgendwie auch vereinbart war, dass die Berater von uns, die wir ja mehr die Entwickler waren, immer von den Schraubern sprachen. Ja, also so die können ja unter Wasser schrauben und löten, aber am besten sprechen die auch nicht mit Menschen. So alle Vorurteile über Entwickler bedient und Entwicklerinnen auch. Und das war natürlich dann jetzt nur nicht die perfekte Ausdrucksform von gegenseitigem Respekt. Und das war danach dann auch irgendwie schwierig. Da haben wir uns vielleicht nicht ganz die Ohren gebrochen, aber schon mal deutlich angeknickt. Das haben wir nur geheilt gekriegt, indem wir irgendwann gesagt haben, so Schluss jetzt, jetzt gibt's eine Vollintegration, auch mit den nötigen Grausamkeiten. Und jetzt versuchen wir nochmal sowas wie einen sauberen Start mit personellen Konsequenzen. Und das, dann hat das irgendwie funktioniert. Aber solche Prozesse dauern ja ewig. Also das war schwierig.
Nochmal zu den Begrifflichkeiten in unserem Spieltag-Titel. Also was für unsere Zuhörer, was verbirgt sich, wenn du da mal so ein Stück weit reingehen kannst unter New School of IT, Ambidextrie oder Cloud-Nativität, für alle, die das noch nicht so gehört haben oder noch nicht so firm sind?
Ja, das tue ich sehr gerne. Das liegt mir ganz stark am Herzen. Wir haben ja viel mit Kundschaft zu tun. Wir sind ja Software-Individualentwickler. Wir haben ja fast keine Produkte außer einer Versicherungswirtschaft. Das heißt, wir kommen bei ganz, ganz vielen Unternehmen mit den Entwicklungsmannschaften und den Vorgehensmodellen, wie dann ein Softwareprozess auszusehen hat, in Kontakt. Und auch entsprechend mit den Qualifikationen und den Attitüden der dort verfügbaren Entwicklungsmannschaften. Egal, ob die unternehmensintern oder auch wieder anders irgendwie gesourced sind. Irgendwelche Arten von Entwicklungsteams gibt's ja ganz oft. Und von daher müssen wir uns zwangsweise, um unser Geschäft zu betreiben, und ich muss das forschungsseitig natürlich noch viel mehr, weil ich da zum Thema Softwareprozesse, Software Engineering halt auch forsche, mit der Frage auseinandersetzen, ja, wie ist denn so eine IT-Abteilung sinnvollerweise aufgebaut, wie geht die miteinander um, welche Kompetenzen hat die und wie verändern sich die Kompetenzen? Und das ist ja ein dauerhaftes Veränderungsspiel, meiner Ansicht nach mit zunehmendem Veränderungstempo über die letzten 20 Jahre hinweg. Also natürlich ändert sich das, es gibt neue Technologien, damit gibt es neue Kompetenzen und so weiter. Aber wenn die Technologien so schnell aufeinander folgen, wie die das jetzt in den letzten 5 bis 10 Jahren tun, dann gibt es ja gar kein Ziel mehr eines einzelnen Veränderungsschritts, sondern es ist ja so eine Dauerschleife der Veränderung. Und das versuchen wir so ein bisschen plakativ mit dem Begriff New School of IT abzubilden. Zunächst mal mit der Aussage, die IT-Jungs und Mädels, die gehören mit an den Vorstandstisch. Die sitzen nicht im Keller und ernähren sich von Pizza und Keksen und werden angeschrien, sondern die müssen mit über Business-Entscheidungen einbezogen werden. Ist ganz klar, nehmen wir eine Versicherung, da denkt sich jetzt irgendein Aktuar ein neues Versicherungsprodukt aus, dann denkt er sich das vielleicht so aus, dass das genau in der Art und Weise per IT schwierig abzubilden ist. Kann er aber gar nicht einschätzen im schlimmsten Fall. Wenn der jetzt wüsste, wenn er es ein ganz klein bisschen anders macht, ohne das Produkt da maßgeblich zu verändern, wäre die IT-Umsetzung ganz viel einfacher. Und so eine Sondersituation ist klar, da macht Sinn, dass der Aktuar mal mit den IT-Menschen spricht und die sich darüber verständigen, wie der in ein einfach umzusetzendes Versicherungsprodukt aussieht. Kannst du übertragen auf fast alle anderen Produkte. Also das Allermeiste erfordert ja irgendwas an IT-Kompetenz. Also brauchst du eine IT-Mannschaft, Kompetenzen, die sie vor im Anschreimodell gar nicht hatte. Zum Beispiel Domänenwissen. Ja, jetzt auch kein, jetzt noch nicht. Bratkartoffeln in Tuben, haben alle schon mal gesagt. Business Alignment ist irgendwie schon mal was Nötiges. Aber da kommen jetzt auch ein paar neue Sachen zu. Und wir glauben halt, das sind 3 Dinge. Ambidextrie, Cloud-Nativität und Data-Mindedness. Da kann ich jetzt jeweils 1/4 Stunde drüber reden. Ich mache es ein bisschen kürzer. Ja, bitte. Ambidextrie bedeutet mal gerade, dass man die alte IT, und das meine ich jetzt wirklich überhaupt nicht respektlos oder abwertend, beibehalten muss natürlich. Ja, die ist die Basis des Geschäfts und die muss robust und resilient und 99,% verfügbar sein. Hohe Anforderungen, jetzt muss die auch noch sicher sein, viel mehr als das noch vor 10 Jahren der Fall war. Hohe Anforderungen an den klassischen CIO, der muss das Geschäft weitermachen. Und da kommt jemand anders dazu, manchmal zumindest ist das so organisiert, der ist dann der Chief Digital Officer, der macht dann das bunte, neue, organisiert Kicker und Sitzsäcke in den richtigen Farben und macht moderne, fancy Projekte. Die müssen aber miteinander spielen. Am Ende ist es eine IT. Ja, am Ende geht es um die gleichen Menschen, die helfen müssen. Es geht um die gleiche Infrastruktur. Es geht um die gleichen Release-Zyklen. Es geht um die immer knappe Menge Geld. Und die muss irgendwie aufgeteilt werden. Also muss man da ambidextrisch sein, rechts- und linkshändig, und die beiden Denkweisen in einen Kopf kriegen. Wenn man jetzt so ein bisschen schizophren ist, geht das in einem Kopf. Wenn man das nicht ist oder auch nicht werden möchte, machen das Unternehmen oft so, oder haben das zumindest so gemacht, dass sie einen CDO und einen CIO installieren. Ganz oft führt das dazu, dass sie zanken. Ja, also manchmal geht das gut und manchmal geht das nicht gut, weil die eben, wie gesagt, die Sache mit den Ressourcen da zu regeln haben. Also da muss man sich drum kümmern. Das muss in so einem IT-Modell, New School of IT-Modell verankert sein. Es muss cloud-nativ sein, alle Welt will in die Cloud. Wenn man sich heute viele Cloud-Projekte angeht, dann gibt es ja verschiedene...
Volker, wenn ich da mal kurz reingehen darf.
Sehr gerne.
Ja, nochmal zur Ambidextrie. Das finde ich ein super, super Beispiel. Da sprichst du mir natürlich auch aus der Seele als CIO. Rechts- und die Weithändigkeit. Hast du denn... aus deiner Sicht, gibt es da einen Erfolgsweg oder muss man das immer individuell betrachten, je nach Größe, je nach Branche oder vielleicht hast du auch Erfolgsbeispiele, wo die Ambidextrie besonders gut funktioniert oder wie sie gut funktionieren kann?
Mhm. Also zum einen, glaube ich, man muss mal die beiden Rollen klar definieren, was die Zuständigkeiten sind, was Kapazitäten, Kompetenzen, Ressourcenzugriff ausmacht. Das hält dann ja trotzdem erstmal nur ein Jahr oder anderthalb, viel länger kann man nicht nach vorne planen. Und man muss es vom Ende denken, weil ich glaube, dieses beidhändige Modell mit zwei verschiedenen Menschen ist nur ein temporäres. Weil irgendwann ist die neue Technologie oder die neuen Technologien in der digitalen Welt so etabliert in der Anwendungslandschaft, in der IT-Attitüde und in der ganzen Organisation, dass man sagt, okay, jetzt wird's da wieder ein CIO-Modell. Das ist natürlich von so einem CDO, der da hinkommt und sagt, jetzt habe ich eine 5-Jahres-Perspektive, was mache ich denn danach? Ein schwieriges Rollenmodell. Aber wenn man mal genau hinguckt, sind die meisten CDOs nach 5 Jahren sowieso auf einem anderen CDO-Posten oder anders angekommen in der Organisation. Und manchmal kann man das ja auch mit so geplanten Arbeitsbiografien verbinden, ja. Da kann ja der eine mal als CDO anfangen, wenn der CIO weiß, er macht das jetzt nur noch einen begrenzten Zeitraum und dann der CDO auch über das neue Thema in die Gesamtverantwortung reinwachsen und der CIO in dem ganz letzten Teil seiner Karriere dann nur noch als Senior Advisor dann natürlich schwerpunktmäßig für den klassischen Teil zur Verfügung stehen. Und damit hat man schon mal Zeiträume von 10-12 Jahren abgedeckt. Und das passt ja dann hier und da vielleicht mal schon. Also Aussage ist, man muss es vom hinteren Ende denken, ohne dass das in schlimmer Streiterei eskaliert.
Passt, sehr gut. Dann das zweite Thema.
Genau, die Cloud-Nativität. Leute wollen in die Cloud, Unternehmen wollen in die Cloud, passiert auch unvermeidbar, brauchen wir gar nicht drüber reden, hat erhebliche Vorteile. Die Frage, wie tut man es denn? Und natürlich kann man existierende Landschaften, wenn man in die Cloud transportieren will, jetzt nicht intern umstrukturieren, servicifizieren in großem Stil, weil das alles erhebliche Investments ohne funktionalen Gewinn sind. Also passiert es ganz oft so, dass man so Lift-and-Shift-Programme macht, was am Ende dann heißt, naja, meine Software läuft auf fremder Leute Rechner. Besser als nichts, also wenn sie auf den richtigen Rechnern, in den richtigen Infrastrukturen läuft. Aber die wahren Vorteile von Cloud-Lösungen hat man ja damit noch nicht erschlossen. Wahre Vorteile wären ja, dass die Software skalieren, self-provisioned, hoch skalierbar insbesondere funktionieren, dass die Leute da selber provisionieren und Services zuschalten können. Und das ist in so einer Softwarestruktur ja per se immer nicht möglich. Will man auch jetzt im Nachhinein gar nicht alles anfassen, aber Dinge, die man neu beschafft oder gar entwickelt, so unser Plädoyer zumindest, sollen so entwickelt werden, dass die wirklich cloud-nativ sind. Also die originären Vorteile von Cloud, ich hatte es gerade genannt, auch wirklich nutzen können. Das erfordert ja Vorkehrungen innerhalb der Softwarearchitekturen, innerhalb der Softwarestrukturen. Und das meine ich mit Cloud-nativ. Sowas muss man entwickeln, dann hat man die Vorteile von Cloud. Wenn man das nämlich auf Dauer nicht tut, hat man noch so die Vorteile, dass sich jemand anders um die Infrastruktur kümmert, aber eben nicht die Skalierungsvorteile und oft auch gar keine Kostenvorteile.
Also ist dann eine mehr, wenn man sagt, ich habe alles in der Cloud, aber habe im Grunde nur einen besseren Umzug gemacht, meine alten Kisten aus dem eigenen Rechenzentrum in irgendeine Cloud-Infrastruktur bei Amazon, Microsoft oder Google gebracht. Aber wenn ich dann quasi nicht nochmal re-engineere und das neu aufbaue, dann habe ich nichts gekonnt.
Genau, zumindest nicht die vollen Vorteile genutzt.
Ja.
Und der dritte Teil, ich meine, das dritte Element der New Scholarity ist die Data-Mindedness. Ja, heute ist ja schon ein bisschen älter der Begriff, sagt man vielleicht dann auch ganz leicht mit der Geschmacksrichtung Gen AI, also generative künstliche Intelligenz dazu. Aber das ist natürlich der wirkungsmächtigste Trend, dass die Leute sich nicht mehr nur um die zu unterstützenden Geschäftsprozesse und die dazugehörigen Informationssysteme, sondern um die Datengrundgesamtheit und einer KI-orientierten Verarbeitung dieser Datenmengen widmen, was ein Paradigmenwechsel ist. Ja, bisher denken ganz viele große Unternehmen zuallererst mal, und das ist auch nachvollziehbar und richtig, in Geschäftsprozessen. Und Geschäftsprozesse sind da ja eher, naja, so Datenvereinzelungsmaschinen. Ja. Da kommt ein Ereignis, ein Dokument, ein Anruf. Und die datenorientierte Sichtweise ist halt zu sagen, naja, ich guck jetzt auch mal auf die Information, die gerade in der Grundgesamtheit aller Daten steckt.
Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen tiefer legen? Weil wir haben bei uns gerade in der Firma dieselbe Diskussion. Wir machen, ich glaube sogar mit euch, mit Adesso, eine Datenstrategie.
Das wäre ja schon mal nicht verkehrt.
Das ist reiner Zufall. Aber mein Punkt ist immer, ne, alle sagen oder haben gesagt, das sagt man ja heute gar nicht mehr, Data is the new oil. Ne? Ich weiß gar nicht, was es heute alles ist. Aber das ist ja sehr abstrakt, ne? Und ich glaube, Geschäftsprozesse versteht man, da gibt es halt verschiedene Abläufe, das haben wir uns in Jahrzehnten dran gewöhnt, und dass man die optimieren kann. Und du sagst jetzt aber, wenn ich dich richtig verstanden habe, man muss das irgendwie kippen und die Datenzentriertheit herstellen. Und hast du vielleicht mal auch da ein Beispiel oder auch Schritte, wie man da vorgehen kann? Das ist ja wahrscheinlich dann auch ein Element von eurer New School of IT. Ne?
Also einmal kippen meine ich nicht, obwohl ich das so geschildert hast, da hast du recht. Ich meine ergänzen. Ja, bloß okay. Wenn die ganze Welt in Prozessen denkt und man sagt, so, da muss eine zweite Perspektive nehmen, dann hört sich das ganz leicht mal so an, als würde man von Kippen reden. Das, glaube ich, wird nicht passieren. Es wird auch weiter Prozesse und Informationssysteme geben. Ich will bloß die zweite zusätzliche Perspektive etablieren. Und wenn die wenig vertreten ist, dann muss man sie halt so ein bisschen überbetonen, damit die dauerhaft daneben tritt. So, und was könnte da passieren? Naja, Daten, Grundgesamtheiten, kann ich mir beispielsweise Gedanken darüber machen, wie ich die Cluster, welche Kunden sich wie ähnlich verhalten, um dann die Produkte auf Kundengruppen zuzuschneiden. Ich kann mir auch die Menge der Kundeninteraktionen angucken, um zu sagen, naja, was sind denn wohl die möglichen Nächsten im Sinne von zusätzlichen Services, Kündigungen, Upgrades von Dingen, die in Anspruch genommen werden. Oder ich gucke mal meine Produkte an und schaue, wie viel davon sind denn wie strukturähnlich und wo kann ich da vielleicht mal meine Produkte ausdünnen. Wenn ich Maschinen dabei habe, kann ich mir deren Verhalten zur Laufzeit angucken und auf der Basis der Kenntnis über Muster, also viele der Maschinenverhalten, im Vorhinein sagen, wann da was ergänzt werden muss oder kaputt gehen könnte. Das ist alles ja gar keine Zauberei, das muss man ja einfach mal sagen. Das ist jetzt ganz, also war noch gar nicht Gen-AI, das war ja bisher nur Machine Learning, ja. Und das ist alles altes Zeugs. Also das, was wir da besprechen, ist irgendwie aus den 80ern. Danach kam so ein tiefer KI-Winter, weil wir keine Laufzeit und keine Rechner hatten. Und jetzt haben wir Telekommunikation, man kann die Daten irgendwo hin transportieren. Man hat überhaupt viele Daten, weil die Leute mit mobilen Endgeräten rumlaufen und Sensoren etablieren. Und man kann die Daten verarbeiten, weil man CPU-Zeit zur Verfügung hat. Und jetzt kommt dazu, Big Tech hat die Services bereitgestellt. Ich muss halt nicht mehr wissen, was eine Regression ist im Einzelnen, sondern kann da auf den Knopf drücken und dann wird da regressiert. Also, das ist halt viel, viel einfacher geworden. Das, was dahinter steckt, ist aber immer noch mal lineare Algebra und Statistik. Das kommt uns allen ein bisschen ungeheuer vor. Also ich fand lineare Algebra auch mal ganz fürchterlich. Das war aber zuletzt im Vordiplom. Seitdem habe ich jetzt keine Angst mehr vor linearer Algebra, weil ich auch gar nicht mehr selbst rechnen muss. Ja, aber trotzdem steckt da nur lineare Algebra und Statistik hinter. Da wird jetzt kein Bewusstsein errungen oder sonstiger Blödsinn passieren, sondern ist nur lineare Algebra. Und damit kann man ganz viele der Probleme, die auf strukturierten und unstrukturierten Daten heute auftreten, im Hinblick auf Klassifikation, Anomalienidentifikation, Vorhersage von Verhalten abbilden und rechnen.
Ja, Volker, ich sitze hier wie so ein, ich komme mir vor wie so ein kleiner Junge, der so mit staunenden Augen hört, was es da alles gibt. Und davon habe ich wahrscheinlich höchstens ein Fünftel verstanden und habe immer noch meine Mutter im Kopf, die mir irgendwie, als ich glaube ich 10 war oder was, stolz zeigte, dass sie jetzt eine elektrische Schreibmaschine hätte. Ne? Also ich finde das so Wahnsinn, was in dieser Zeit einfach sich entwickelt hat und womit wir Menschen uns auch beschäftigen müssen. Und ich habe gleichzeitig ich habe das dann teilweise, dann kriege ich diese Auswirkungen mit, eben wenn Organisationen mit ihrer Kultur, die vielleicht so auf Dauer angelegt ist, ne, das sind, nehmen wir mal so Versicherungen zum Beispiel, wo ja ganze das Produkt und auch die Menschen, die das so anzieht, eher so auf Dauer, Langfristigkeit, Qualitätssicherung, nochmal ein paar Runden drehen und überlegen, macht das Sinn, damit man das nicht übermorgen wieder ändert. Da habe ich dann eher die Leute oder Systeme, die dann daran echt zu knabbern haben, ne, bis dass sie es nicht schaffen oder mal so im Worst Case im Burnout oder so landen, ne, oder sich wegduken. Ne? Also ganz, kann ich auch mal häufig genug dann nachvollziehen, ne, weil das so überfordernd, so schnell ist. Welche Erfahrung hast du so in der Richtung gemacht, wenn ihr entweder bei der ganzen digitalen Transformation eines Systems damit eingesetzt seid, beratend unterwegs seid oder in kleineren Abschnitten? Was fällt dir dazu ein und wie geht ihr damit um oder bietet das als Unterstützung Unternehmen an?
Zunächst finde ich mal, dass diese beharrliche Perspektive, also Dinge zu verbessern und für langfristigen Betrieb und Nutzung auszulegen, eine ganz wichtige Tugend ist, die wir auch gar nicht gefährden dürfen. Das ist die Basis von all dem, was in Unternehmen passiert. Punkt, hoher Respekt, hohe Wertschätzung. Das jetzt dann in den Mitarbeiterpostillen und sonstigen Hampeleien das Neue gerade stark gehypt wird und ganz leicht der Eindruck erweckt wird, da passiert jetzt die neue Welt und das andere ist ja auslaufend, halte ich wirklich für komplett irreführend. Also das Alte wird weiter das Skelett und die Grundgesamtheit, den Backbone von einem funktionierenden Unternehmen bleiben. Und das muss in hoher Qualität mit hohen Service-Levels weiter betrieben werden. Und die Leute, die da mit diesem Qualitätsanspruch drangehen, die darf man auf gar keinen Fall auf der Reise verlieren. Es kommt aber eben was dazu. Es kommt dazu, dass Leute eben auch über die agileren, schnelleren, mit kürzeren Laufzeiten versehenen, von höherer Änderungsfrequenz betroffenen Systemen nachdenkt und die daneben bauen müssen. Und das muss man unter einen Hut kriegen und das ist wirklich schwierig. Ja, das geht wirklich nur mit dem Appell an den Respekt vor beiden Seiten. Und wir brechen uns, wenn ich ehrlich bin, auch ganz regelmäßig die Ohren. Weil da den Grat zu finden, der diesen respektvollen Umgang auf der einen Seite und die Dualität, also die Ambidextrie da im Unternehmen ermöglicht, hat viel mit den handelnden Personen zu tun. Allererstes ist natürlich mal, dass man es so ausbreitet, dass das Narrativ ist, was wir jetzt hier gerade entwickelt haben und nicht sagt, so, große Stürmerei, ab jetzt ist alles Datum. Ich meine, ich brauche gar nicht Versicherung denken. Besser ist ja, man spricht mal über sich selbst. Wir haben ja die 10.000 Leute, von denen sind wahrscheinlich 5.000 Entwickler und da kommt jetzt die KI-Mannschaft reinmarschiert und sagt, so, die neue Welt wird KI-basiert. Da musst du schon mal einmal sagen, ja, in der neuen Welt wird es einen KI-basierten Teil geben. Und wir gucken mal ganz vorsichtig hin, Stand heute, was in unseren Projekten passiert, dann sind da vielleicht 20% ist, glaube ich, ein guter Wert, 20% Projekte solche, wo eben auch ein wirklich relevanter KI-Anteil dran ist. Über die etablierten Projekte, neue Informationssysteme, neue mobile Anwendungen, neue CRM-Systeme, wird halt viel weniger geredet und über denjenigen, der die Warteschlangen Vorhersage am Hamburger Flughafen gerade baut, der hat überall die Bühne. Das ist so ein Mismatch in der Wahrnehmung. Und ganz wichtig ist, dann immer zu sagen, schön, dass wir es gemacht haben. Und das Ganze klappt aber nur, weil im Hintergrund vielleicht auch irgendein vernünftiges ERP-System läuft. Und das muss auch weiterlaufen. Und da wird es auch ganz lange keine Alternative zu geben. Ich weiß, jetzt kommen die sagen, oh, das neue Unternehmen ist aber nur noch komplett datengetrieben und da gibt's gar keine Informationssysteme und Geschäftsprozesse mehr. Das warten wir da mal ab.
Wobei das eine schließt das andere ja nicht aus. Und das, was du gerade für euch gesagt hast, trifft, glaube ich, würde ich mal prognostizieren, auf jedes größere Unternehmen zu. Das ist bei uns genauso bei OGE. Wir sind auch mitten in der Transformation. Wir haben jahrelang, jetzt auch vom Geschäftsmodell her, ne, wir haben jahrelang, jahrzehntelang sehr erfolgreich Erdgas transportiert und dafür auch Systeme aufgebaut, die sehr robust sind und genau diesen Zweck erfüllen, zu unterstützen, da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und jetzt sind wir dabei, in Richtung Wasserstoff und CO2 neue Geschäftsfelder aufzubauen, wo man dann natürlich, genau das du eben gesagt hast, Volker, cloud-nativ anfängt, weil es eben geht. Wir versuchen da natürlich dann auch mit AI und anderen Technologien auch neue Dinge reinzubringen, diese Datenorientiertheit mit reinzubringen. Aber wir haben halt auf der anderen Seite immer noch, ne, ich will es gar nicht klassisch nennen, sondern die IT, die unsere Firma am Leben hält, ne, und genau, die auch den Erfolg der Firma mit definiert. Und das muss man einfach auch sagen, dass diese Ambidextrie einfach da ist und auch da sein wird und auch in Zukunft. Da kommen neue Technologien, dann ist vielleicht Gen AI irgendwann mal was Klassisches, ne, man weiß es nicht.
Genau, und es geht ganz schnell.
Ja, und für mich nochmal eine Frage an dich, Volker. Das Ganze steht ja auch unter der Überschrift New School of IT. Also was ist denn die School da dran? Vermittelt ihr das auch nach außen oder macht ihr das für euch? Habt ihr da irgendwie für euch so einen Erziehungsauftrag, hört sich so strikt an, aber habt ihr da irgendwie eine Vision, dass ihr das auch vermittelt an eure Kunden oder was macht ihr da?
Ja, wenn du jetzt die Kunden fragst, die die Situation hatten, dass ich da mal war, dann werden die dir bestätigen können, bevor wir mit dem über irgendein Problem reden konnten, hat er uns erstmal mit der New School of IT zugesabbelt. Und ich will jetzt nicht Erziehungsauftrag dazu sagen, aber da habe ich Sendungsbewusstsein. Also mindestens mal das, ja. Also ich, das liegt mir echt am Herzen. Und ganz oft redet man über New School of IT und fängt damit irgendwas anderem später an, um das überhaupt mal zu ermöglichen. Aber dieses klare Modell, das war diese ambidextrische IT hat mit vielen verschiedenen Kompetenzen, die heute nicht überall da sind, auch mit einer Qualifikation von Leuten von der einen Seite in die andere Kompetenz, in den anderen Kompetenzbereich, da bieten wir schon aktiv Unterstützung an. Das wird aber jetzt, um der Wahrheit die Ehre zu gereichen, ganz selten bestellt bei uns jemand ein Stück New School of IT, sondern der sagt, jetzt fangen wir mal ein bisschen mit der Datenorientierung an oder der Cloud-Nativität, aber da zieht ganz oft das eine das andere nach sich. Und ich meine, die Unternehmen stehen ja auch nicht am Anfang. Die allermeisten haben da ja schon, wie ihr auch, substanzielle Schritte gemacht und sind auf der Reise, die ja auch, so meine Überzeugung, nie so ganz zu Ende geht. Da hat man jetzt das maschinelle Lernen eingeführt. Da geht's mit Gen AI weiter und mal gucken, was danach kommt. Irgendwas wird schon kommen.
Irgendein Chef hat mich mal gefragt, wann ist denn die digitale Transformation endlich vorbei?
Jo. Genau.
Die Antwort bin ich schuldig geblieben.
Besser.
Volker, was ich auch noch total interessant fand, was du gesagt hast, dass das Skelett, ne, oder genügend viel da bleibt auch. Es wird empfohlen, ne, was zu verändern, um den Anschluss nicht zu verpassen, aber es bleibt auch ganz viel da. Und das erlebe ich so, wenn ich in Change-Prozessen berate, auch, und ist mir auch ganz wichtig an der Stelle Sendungsbewusstsein, den Entscheidern dann, die neuen Change-Wege kommunizieren, auch immer zu sagen, so das und das ist neu, das wollen wir angehen, aus dem Nutzen, das Why zu erklären und gleichzeitig zu sagen, was auch bleibt. Weil dann ist es ja ganz häufig so, dass die vor allen Dingen da irgendwie im Kopfkino irgendwelche Dramen und schrecklichen Situationen schon im Kopf haben, ne, würde mir genauso passieren, sich dann nur so wirklich Körpersprache, die sich das teilweise zurückgehen im Stuhl und sagen, ach Gott sei Dank. Also ja, dann auch so gut, die,
finde ich super, ja, in der Tat.
Die Sicherheit dann für sich haben, okay, das bleibt, und dann zu gucken, wie bei der Landgewinnung, ne, erstmal, was kommt denn als Neues, Meter Sand aufschütten und so weiter und dann Step by Step. So das,
ja, ist ein guter Tipp, ja, muss man wahrscheinlich das, ganz explizit tun, finde ich gut.
Ja, da wäre nochmal kurz so ein Blick auf die Zeit, dein Eindruck dazu. Ich erlebe das ganz häufig, ich habe einmal das gehört, das habe ich mir gemerkt, dass man in Change-Prozessen da nicht unbedingt sagen soll, wie gehen wir denn mit dem Widerstand um oder den Widerständlern, sondern dass das ein Ringen um Anpassung bei uns Menschen in dem System eben ist. Und das nimmt, finde ich, auch ganz stark dieses nervige, ne, ich finde, dann wird es viel menschlicher, das kennt ja jeder so. Hast du da nochmal ein, zwei Erfahrungswerte, die du da teilen kannst?
Ach, so richtig glaube ich gar nicht. Ich finde das total plausibel, was du sagst. Und ich glaube, das kann man auch gut abdecken, wenn man das in dieser Methodik tut, die du da schilderst. Ich nehme oft wahr, dass man es immer wieder unterschätzt. Also wir unterschätzen es auch immer wieder. Ja, da machst du ein datengetriebenes Projekt und denkst, boah, jetzt haben wir doch den Leuchtturm, alle gucken hin und transferieren jetzt, was das zweite und das dritte ist. Und dann ist die Strahlkraft dieses Leuchtturms aber ganz schnell wieder vorbei, weil alle sagen, ach ja, guck, da steht jetzt ein Leuchtturm, aber wir machen weiter das, was wir bisher auch gemacht haben. Und das ist ja auch wirklich menschlich, aber das verstehst du viel besser und hast die besseren Methoden zur Hand. Das ist mit dem ersten Leuchtturm eben nicht getan, sondern es fordert danach immer noch die Mühen der Ebene zu gucken, wo passt denn noch irgendwas, was leuchtet hin. Und vielleicht muss dann auch irgendwann aufhören mit dem Leuchten, sondern ein ganz normaler Bestandteil dessen ist, was da dann vielleicht die Anwendungslandschaft ist. Aber da eine wirklich systematische und methodische Change-Beratung reinzunehmen, würde mir einleuchten. Ist jetzt ja nicht unsere Kernkompetenz. Ja, wir bauen die Systeme um und haben jetzt mühevoll gelernt, dass das Veränderungsunterstützung erfordert. Aber vielleicht muss man das als explizite Disziplin mit ausprägen in solchen komplizierten Projekten. Das kann ich mir schon gut vorstellen.
Ich glaube, das ist auch wichtig, weil genau wie du sagst, das mit dem Leuchtturm, das Bild ist ja gut. Irgendwann geht die Sonne auf und dann leuchtet der Leuchtturm nicht mehr und dann ist man im Alltag. Ne? Und das ist bei uns genauso. Wenn wir solche Projekte machen, da fehlt halt so ein bisschen auch die Nachhaltigkeit, ne? Und das Thema konsequent auch zu messen, den Erfolg zu messen. Dann hat man ein Projekt eingeführt und man achtet aber gar nicht, nutzen die Anwender das überhaupt, so wie man das ursprünglich mal geplant hat? Oder genau, was du sagtest, Volker, eigentlich müssten jetzt noch Schritt 3 und 4 folgen und die macht man dann nicht, weil es irgendwelche anderen Sachen gibt, ne? Neue Rahmen, und Budgets, wie auch immer. Ne? Ist halt schwierig. Ne? Und da muss man, glaube ich, schon auch drauf achten, dass man diesen Change-Prozess ganzheitlich umsetzt. Ja, Volker, der 31. Spieltag ist leider schon vorbei. Wir sind mitten in der Nachspielzeit und ich fasse nochmal kurz zusammen. Es war ein super interessantes Gespräch mit dir, weil du auch so eine differenzierte Persönlichkeit hier und auch eine Vita dargestellt hast. Also angefangen als Hochschullehrer 97. Glück gehört auch zur Karriere dazu, habe ich mir aufgeschrieben, nämlich das Glück, dass du da in diesen Job gekommen bist. Dann aber parallel, und das fand ich auch eine spannende Erkenntnis, dass du dir da auch den Raum genommen hast, dein eigenes Unternehmen zu gründen, Adesso, und da eben auch bei dem Wachsen des Unternehmens aus Fehlern gelernt hast. Und eine wichtige Botschaft auch für unsere Zuhörer ist, man braucht bei Integration und Post-Mergern auch immer einen Plan, und um eben da eben die Fehler nicht mehrfach zu wiederholen, sondern eben aus den Fehlern zu lernen. Unser eigentliches Thema war aber die New School of IT, und ich glaube, ihr alle konntet da heute eine Menge mitnehmen, hatte verschiedene Dimensionen, die ich verstanden habe. Einmal das wichtige Thema Ambidextrie, der Beidhändigkeit, dass man eben neben dem Neuen und den neuen Technologien, die heute kommen, eben auch das Bestehende respektieren muss, aber vor allem die beiden Dinge auch zusammenbringen muss, weil die dann am Ende ja auch betrieben werden sollen. Aber das Thema Cloud-Nativität, und da hatten Volker und ich am Anfang auch drüber so ein bisschen geflaxt, heißt jetzt eigentlich Naivität oder Nativität? Nein, es heißt Nativität, weil man eben Cloud-Native, also ursprünglich in der Cloud seine Anwendungen bauen soll. Und das ein wichtiges Element, das steht gar nicht im Titel, aber haben wir auch eben thematisiert, ist eben, dass man dieses, der Begriff heißt Data Mindedness, dass man also die Daten auch mit in das Spiel mit reinnehmen muss, neben den Geschäftsprozessen, nicht ergänzend, sondern schon ergänzend, nicht ersetzend, damit man eben dann auch datengetriebene Entscheidungen besser treffen kann. Volker, das war ein super Parforce-Ritt durch die New School of IT. Wir danken dir recht herzlich für deine Insights, freuen uns schon auf das Wiederholungsspiel oder die nächste Saison. Da werden wir dich sicherlich einladen und nochmal hören, wie es mit der New School of IT weitergegangen ist. In diesem Sinne wünschen wir dir, Volker, alles Gute, lieber Zuhörer, bis zum nächsten Mal auf dem Spielfeld in der Business Liga. Bis dahin.
Danke euch. Tschüss.
Ja, ciao.
Ciao.
Das war die Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management.
Bleib am Ball, der nächste Spieltag kommt.